wo das herkam. Und deswegen gucken wir uns heute den Text aus 1. Mose 2 an. 1. Mose 2, Vers 15 bis 17 und dann Kapitel 3, 1 bis 7. Wer Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Ich lese es euch mal vor. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlocken, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Eine ganz bekannte Geschichte. Die meisten, die sich mal vorgenommen haben, durch die Bibel zu lesen, sind bis Kapitel 2 oder 3 gekommen, nehme ich mal an. Deswegen habt ihr wahrscheinlich diese Geschichte schon mal gehört oder gelesen. Da kamen die Fake News her. Die Schlange sollte Gott gesagt haben. Ah. Drei Gedanken zu unserem Text. Der erste Gedanke: Gott verkündet faktenbasierte Wahrheit. Es gibt ja Sendungen, Faktencheck, dass Fake News entlarvt werden. Gott spricht immer Fakten. Er spricht immer die Wahrheit. Und zuerst schafft Gott Fakten in unserem Text. Er nimmt den Menschen, er setzt den Menschen in den Garten und er gibt dem Menschen Verantwortung und Arbeit. Er sagt zu ihnen: Ihr sollt den Garten bewahren. Ihr sollt ihn bebauen. Ihr sollt den Tieren Namen geben. Ihr sollt über alles Getier und über die Schöpfung herrschen und regieren. Nicht ausbeuten, sondern Verantwortung übernehmen. Das ist Arbeit. Und das gibt Gott dem Menschen oder den Menschen. Arbeit ist Gott gewollt, Teil der Schöpfungsordnung. Es ist was Gutes zu arbeiten. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Und deswegen sagt Gott: Ja, so wie ich über die Welt herrsche, ihr seid meine Stellvertreter, macht es, herrscht über die Schöpfung. Ich habe euch so viel Intelligenz und Kreativität gegeben. Gebt mal den Tieren irgendwelche Namen. Und das sind ja manche Namen von Tieren, wo wir denken, sehr kreativ. Gott gibt dem Menschen Arbeit. Gott schafft in 6 Tagen am 7. Ruhe. Er sagt auch zum Menschen: Hey, arbeitet 6 Tage und am 7. macht Pause. Es ist also Gott gewollt. Aber Vorsicht, Arbeit ist nicht der Sinn des Lebens. Viele Menschen vertauschen da was. Sie sagen, nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache wir arbeiten. Das ist der Sinn des Lebens. Nein, die Bibel sagt es nicht. Die Arbeit ist nicht Sinn des Lebens, sondern Gemeinschaft zu haben mit Jesus Christus. Das ist der Sinn des Lebens. 1. Korinther 1, Vers 9. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid. Also wenn du deine Berufung suchst, hier steht sie. Durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Das ist der Sinn des Lebens. Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben, nicht die Arbeit. Arbeit kann ein Ziel des Lebens sein, aber nie der Sinn. Vielleicht kennt ihr den Vishal Mangalwadi, habe lange geübt, dass ich den Namen aussprechen kann, indischer Christ und Philosoph. Und er hat Arbeit und Mühsal verglichen. Er sagt, Arbeit, das hat uns Gott gegeben. Mühsal dagegen, das ist die Plackerei, die Schufterei, sich zu Tode zu arbeiten. Das ist die Mühsal. Das hat der Satan gewollt. Das ist der Teil des Sündenfalls. Ihr kennt, was Gott zum Adam sagt in Kapitel 3, Vers 19. Im Schweiße deines Angesichts sollst du Brot essen. Im Schweiße deines Angesichts. Das war nach dem Sündenfall. Die Arbeit wird auch zur Mühsal. Es gab einen Pfarrer, der Rudolf Paul, geboren in Kirchheim, Teck, der hat die Bibel auf Schwäbisch übersetzt. Und mein Bruder hat sie mir geschenkt, nicht der Jochen, ein anderer Bruder. Und ich habe sie durchgelesen. Und mein absoluter Lieblingsvers in dieser schwäbischen Übersetzung ist 1. Mose 3, Vers 19. Und er sagt auch in seinem Vorwort, das soll keine Jux-Übersetzung sein, sondern ich will die Kultur der Schwaben ein bisschen nachfühlen, dass die Schwaben die Bibel, das Wort Gottes, noch besser verstehen können. Und da steht in 1. Mose 3, Vers 19, und Brier wird er übers Gesicht nahlaufen. Ich finde das eine super Übersetzung. Im Schweiße deines Angesichts. Und Brier wird er übers Gesicht nahlaufen. Das ist Mühsal. Das ist Mühsal. Und viele, gerade auch Christen, haben versucht, diese Mühsal von den Menschen wegzunehmen. Zum Beispiel der Patrick Bell, der auch Pfarrer war, Pastor, der hat die Schnittelmaschine erfunden, weil die mit der Handsichel mühsam das Getreide abmähen mussten. Dann hat er so eine Schnittelmaschine erfunden. Ich erkläre sie jetzt nicht, wie sie funktioniert, aber sie macht es einfacher. Muss nur noch die Pferde lenken, nebenher laufen. Das ist Arbeit. Er hat versucht, die Mühsal der Menschen wegzunehmen, zu vereinfachen, zu mindern. So viel zum Thema Arbeit und Mühsal. Aber Gott verkündet faktenbasierte Wahrheit. Er nimmt den Menschen und pflanzt ihn in den Garten und sagt, mach was draus. Du hast die Verantwortung. Du kannst regieren. Du kannst den Namen geben. Du sollst es bearbeiten. Das ist cool. Und dann kommt der Satan daher und macht etwas, was ja nicht so toll ist. Da steht es in Römer 6, Vers 23, denn der Sünde Sold ist der Tod. Der Sünde Sold ist der Tod. Das macht der Satan. Gucken wir uns diesen Vers mal an. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Nehmen wir mal das Wort Sünde raus. Sünde heißt ganz wörtlich Zielverfehlung. Wenn wir so eine Dartscheibe haben, dann kann man auf das Bullseye schießen und verfehlt es immer. Oder manchmal trifft man es, die Guten treffen es vielleicht, aber meistens schießt man daneben. Das ist Zielverfehlung. Das ist Sünde. Das Ziel, was Gott uns Menschen gegeben hat, haben wir verfehlt. Er hat zu Eva und zum Adam gesagt, ihr habt alle Freiheiten. Ihr dürft das Leben in vollen Zügen genießen. Arbeit wird dann auch zum Genuss. Aber da ist ein Baum, von dem sollt ihr nicht essen. Und dann kommt der Satan und verbreitet diese Fake News, dass wir das Ziel verfehlen. Dass Gott eigentlich für uns im Sinn hatte, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Da heißt es in der Bibel, denn alle Menschen haben gesündigt. Ich weiß nicht, ob ihr dazu gehört, aber ich gehöre definitiv dazu. Und wenn alle da steht, dann denke ich, ihr gehört auch dazu. Wir alle haben gesündigt. Das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das Leben in Gottes Gegenwart, das haben wir verloren. Weil wir diesen Fake News vom Satan aufgesessen sind. Der Sünde Sold, Sold ist ja ein altes Wort für Gehalt oder Verdienst. Das, was wir uns durch unsere Zielverfehlung verdient haben, ist was? Versteht ihr? Der Tod. Ist nicht so angenehm. Aber das ist die Wahrheit der Bibel. Der Sünde Sold ist der Tod. Und was bedeutet Tod im biblischen Sinne? Es bedeutet nicht nur, jemand stirbt und der ist dann weg, sondern Tod bedeutet biblisch gesehen Trennung von Gott. Und das auf Ewigkeit. Ewige Trennung von Gott. Das ist der Tod. Tod trennt ja uns von liebgewonnenen Menschen oder Menschen, die wir gern haben. Das trennt uns. Das ist furchtbar. Und so ist der Tod zunächst mal die Trennung zwischen Gott und uns Menschen. Das ist furchtbar. Die Bibel hat da einen tollen Begriff dafür. Ist nicht so toll, aber sie sagt Hölle. Manchmal singt man da belustigt drüber, Hölle, Hölle, Hölle. Auf Malle und was weiß ich wo. Aber die Hölle ist Realität. Hölle bedeutet nichts anderes als ewige Trennung von Gott. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Das ist wirklich die Hölle. Und wir Menschen sind durch unsere Zielverfehlung von Gott getrennt. Weil er heilig ist, weil er keinen Fehler hat, auch nichts Unreines akzeptieren kann in seiner Gegenwart. Das fällt sofort tot um. Und deswegen ist eine Trennung zwischen uns und Gott. Und das ist gerecht. Der Sünde Sold ist der Tod. Was wir uns verdient haben, das ist gerecht. Das haben wir uns verdient. Ist nicht schön, aber es ist so. Wir haben uns durch unsere Zielverfehlung die ewige Trennung verdient von Gott. Und deswegen verbreitet der Satan Fake News, um uns zu trennen von Gott, um uns wegzubekommen aus der Gemeinschaft mit Gott. Es heißt in Offenbarung 20, Vers 2, und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und Satan. Also da wird die alte Schlange aus dem Garten wieder hervorgeholt und gesagt, hey, die Schlange damals, das war der Teufel und der Satan. Satan heißt Ankläger und Teufel heißt, ganz wörtlich übersetzt, der Durcheinanderwerfer. Der Durcheinanderbringer. Das ist das, was der Teufel in unserem Leben möchte, uns durcheinander zu bringen, Fake News zu verbreiten, uns die Fake News glauben zu machen und uns von Gott letztendlich wegzubringen. Das hat er im Sinn. Was sagt er denn? Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Gerade eben hat doch Gott noch gesagt, wenn sie von der Frucht essen, dann werden sie des Todes sterben. Der Satan sagt, nö, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Der Satan sagt, ihr werdet sein wie Gott. Macht euch selber zu Gott. Ihr braucht den nicht. Und was hat Gott gesagt? Lasst uns Menschen schaffen, die uns gleich sein. Nicht die Gott sind, sondern die ein Ebenbild, die seine Ebenbildlichkeit tragen. Wir sind Menschen, geschaffene Wesen. Wir sind nicht Gott. Aber der Satan sagt, ja, ihr könnt sein wie Gott. Ihr braucht den nicht. Er sagt denen auch, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Nicht schlecht. Wissen, was gut und böse ist. Das heißt, wenn man das weiterführt, wir brauchen Gott nicht mehr. Denn wir wissen jetzt selber, was gut und böse ist. Zumindest denken wir wissen, was gut und böse ist. Vielleicht wissen wir sogar, was gut ist, aber vollbringen, das ist noch eine andere Kiste. Das hat auch der Paulus so erfahren in seinem Leben. Er sagt in Römer 7, Vers 18 und 19, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich bin so dankbar von Paulus, dass er so ehrlich ist, weil mir geht's genau gleich. Jedes Mal, wenn ich losgelöst von Gott agiere, nicht auf ihn höre, ich weiß selber, was richtig und falsch ist. Wenn ich denke, ich weiß, was richtig und falsch ist, falle ich auf die Nase. Wenn ich nicht in Abhängigkeit von Jesus lebe, falle ich auf die Nase. Das ist noch schön ausgedrückt. Aber wir sind diesen Fake News aufgesessen. Wir können sein wie Gott. Wir brauchen den nicht mehr. Die Menschheit entwickelt sich immer weiter. Gestern Abend habe ich ein Fußballspiel angeguckt von der Frauen-WM, EM. Und da in Loos war ja 2000, keine Ahnung wann, haben deutsche Hooligans einen französischen Polizisten zusammengeschlagen. Der ist behindert bis heute. Und in diesem Ort war das Spiel gestern Abend und der Reporter hat Bezug drauf genommen und er hat sich darüber geäußert, wie schlimm das ist. Und dann ist er auf die Kriege in der Welt zu sprechen gekommen. Irgendwann hat er gesagt, wann werden wir Menschen endlich lernen, dass es nicht zu Gutem führt? Und ich habe dann ihm die Frage beantwortet. Ich habe gesagt, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. So steht es in der Bibel. Die Kriege werden wir nicht los. Nur weil wir denken, ja, die Menschheit entwickelt sich vorwärts. Ehrlich gesagt, ich entdecke nicht viel davon. Ja, es gibt neue Erfindungen und man weiß mehr über, keine Ahnung, das Universum. Aber das Herz des Menschen ist immer noch dasselbe. Wir wissen selber, was gut und böse ist. Wir brauchen Gott nicht. Und das führt in Situationen, wie wir sie gerade haben in unserer Welt. Ich möchte ein ganz praktisches Beispiel nehmen. Ich rede eigentlich ganz, ganz selten, eigentlich nie drüber, weil ich als Single und als Mann nicht unbedingt der geeignete Mensch dafür bin. Aber das ist mir sofort in den Sinn gekommen. Wie wir diesen Fake News vom Satan aufsetzen. Das Thema ist Abtreibung. Ich habe mal ein bisschen recherchiert im Internet und da gibt es eine Seite, die heißt netdoktor.de. Und da wird die Entwicklungsstadien des Kindes im Leib der Mutter beschrieben. Und ich habe euch ein paar Bilder, zwei Bilder mitgebracht. Da heißt es, am Ende des zweiten Monats der Schwangerschaft, achte Woche, das ist dieser Zustand, ist aus dem mikroskopisch kleinen Zellklümpchen ein 9 bis 16 Millimeter großer Minimensch geworden. Er hat jetzt winzige Hände und Füße. Wobei sich die oberen Extremitäten etwas schneller entwickeln als die unteren. Als heller Fleck im Kopfbereich kann sich jetzt schon der Kiefer mit den darin angelegten Zähnen erkennbar machen. Jetzt haben wir die 12. Woche. Ein Fötus in der 12. Woche ist 43 bis 51 Millimeter groß und ziemlich aktiv. Handgelenke und Ellenbogen beugen und die kleinen Hände zu winzigen Fäustchen ballen, gehört dazu in der 12. Schwangerschaftswoche. Die Entwicklung ist auch im Mund zugange. Erste Zahnknospen entstehen. Außerdem kann ihr Baby in der 12. Schwangerschaftswoche das Mündchen öffnen, um Fruchtwasser zu trinken und zu gähnen. Auch von Schluck auf wird es nun manchmal gepiesackt. Beides sind wichtige Atemübungen. Das Kleine wiegt jetzt bis zu 14 Gramm. Ungefähr so viel wie 3 Stückchen Schokolade. Da wächst ein Mensch heran. In Deutschland darf man bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei abtreiben. 100.000 Mal in den Statistiken. Und ich habe einen Artikel gefunden von einer Frau, die hat auf Arte eine Dokumentation gemacht über das Thema Abtreibung. Sie hat selber abgetrieben, als sie 25 war. Und 40 Jahre später beschäftigt sie das immer noch. Keine gläubige Frau. Sie schreibt in ihrem Artikel oder Artikel über diese Dokumentation, da sagt sie, ich frage mich, warum ein so kleiner Eingriff so viel auslöst. Kommentiert Günther Green, das ist diese Frau. Man kann die Kleinheit der Masse, die da entfernt wird, nicht korrelieren mit ihrer Bedeutung, gibt die Therapeutin zurück. In der Beratung werden häufig nur von Zellklumpen gesprochen oder von Schwangerschaftsgewebe. Nicht von einer Person, sondern von etwas. Und wenn die Frauen hinterher merken, dass sie nicht etwas, sondern jemand verloren haben, geraten sie oft in eine Kaskade von massiver Trauer in Schuld. Den Fake News vom Satan aufsetzen. Man fühlt sich schuldig. Ein Leben lang. Das ist nur ein Beispiel. Da gibt es viele Beispiele. Aber Satan verbreitet Fake News und tut es bis heute. Ihr könnt sein wie Gott, ihr könnt selber bestimmen. Mein Bauch gehört mir. Das ist ja ein bekannter Spruch von Pro-Abtreibungsmenschen. Satan verbreitet Fake News. Und Leute leiden drunter. Und wir Menschen haben uns für das Falsche entschieden. Wir vertrauen dem Falschen. Wir sehen es in unserer Geschichte, wie die Eva diese Frucht, manche sagen Apfel, steht nirgends in der Bibel, von daher Obst. Ja, es war ein Obst. Wie sie das anschaut. Wir haben da die Sinne des Menschen. Sie sieht diese Frucht. Sie schnuppert vielleicht dran. Oh, die riecht gut. Sie fühlt sie und sagt, wow. Super. Also unsere menschlichen Sinne werden adressiert. So funktioniert Versuchung vom Satan. Es ist gut zu wissen, wie der Satan uns Fake News aufbindet. Er adressiert unsere Sinne. Das Hören sollte Gott gesagt haben. So Zweifel streuen. Wir sehen was, wo Gott sagt, das ist nicht gut. Wir fassen etwas an, wo wir denken, boah, fühlt sich gut an. Das ist ganz wichtig heutzutage in unserer Gesellschaft. Es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich richtig an. Und diese Sinne, die adressiert werden, haben natürlich eine Auswirkung auf unsere Gefühle, auf unsere Emotionen. Die Eva sagt, boah, gut zu essen für die Augen, ist verlockend. Es macht mich an. Auf Neudeutsch. Und es macht sogar klug, sagt die Schlange. Also mein Verstand, der kommt so viel voran. Ich werde sein wie Gott. Boah. Und dann kommt irgendwann der Wille ins Spiel, wo ich sage, okay, ich nehme die Frucht und esse davon. Und das ist mein Geist, mein Ego, mein altes Ich, mein Wesen. Ich denke immer nur an mich. Hauptsache es fühlt sich gut an. Hauptsache ich bekomme mehr. Und das löst das alles aus. Wir sehen solche Beispiele in der Bibel ganz oft. David und Bathseba zum Beispiel. Er hätte eigentlich im Krieg sein sollen. Die Könige führten Krieg zu der Zeit früher. Und eigentlich hätte er auf dem Kriegsfeld sein sollen. Da gehörte er hin. Was macht er? Bleibt zu Hause. Mal, muss mal ein bisschen chillen. Und kann er nachts nicht schlafen, weil er wahrscheinlich schon 20 Stunden am Tag geschlafen hat. Geht auf sein Dach vom Balkon da und sieht eine schöne Frau, die sich wäscht. Wir wissen, wo es geendet ist. Die verheiratete Frau, die Bathseba, hat er zu sich genommen, hat mit ihr geschlafen. Sie haben ein Kind bekommen. Er hat die Ehe gebrochen. Anderes Beispiel ist der Achan bei der Eroberung von Jericho, wo Gott sagt, nehmt nichts mit. Für euch selber. Ein paar Sachen sind mir geweiht, aber für euch nehmt nichts mit. Und der Achan, der hat gedacht, ja gut, da gibt es so einen kostbaren Mantel. Nicht H&M, sondern richtig teuer. So richtig eine Handtasche von, wie heißt das, Gucci oder? Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Ah, verlockend, ich muss es unbedingt haben. Oh, und Geld gibt es auch noch. Oh, Hammer. Oh. In Josua 7,21 steht, da sagt der Achan, ich sah die Sinne. Ich sah. Und der unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich. Seht ihr, wie die Emotionen geweckt werden? Und ich nahm. Wo mein Wille der Versuchung verfällt und er hat sich bedient. Versuchung, der Versuchung erliegen, nicht Versuchung haben. Wir haben alle Versuchungen. Der Satan versucht uns immer wieder. Aber der Versuchung erliegen ist Rebellion gegen Gott. Es ist das tun, was ich eigentlich nicht will. Es ist das Böse tun. Das, was mir der Satan aufschwätzt. Die Fake News, die er mir einplaudert. Und wir sehen die Konsequenzen, wir haben es vorhin gehört bei diesem Vers Römer 6,23, der Sünde sollt ist der Tod. Beim Achan seiner Familie erleben wir das ganz praktisch. Die ganze Familie wird bestraft und getötet. Beim David, als er einen Ehebruch begeht, wer stirbt da? Das erstgeborene Kind, das uneheliche Kind. Adam und Eva sind auch gestorben, nicht sofort auf der Stelle, leiblich nicht sofort auf der Stelle. Der Adam wurde ziemlich alt. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben, aber könnt ihr selber gucken. Also war 930 Jahre alt wurde er. Also er hat schon noch ein Weilchen gelebt. Aber gestorben, geistig gestorben sind sie sofort. Was hat Gott gemacht? Er hat sie aus seiner Gegenwart vertrieben, hat gesagt, ich stelle jetzt da Engel davor, dass ihr nicht mehr in meine Gegenwart kommen könnt. Jetzt müsst ihr so leben, wie es ist. Kann man jetzt Gott Vorwürfe machen, aber er hat es ja gesagt. Und dann kommt das Ganze, wo die Arbeit zu Mühsal wird, zu einer Plackerei, wo Mord und Totschlag in der ersten Familie herrscht, wo Kriege weltweit ausbrechen, wo Naturkatastrophen passieren, wo persönliches Schicksal uns widerfährt. Das alles eine Folge letztendlich vom Sündenfall. Ich würde jetzt im seelsorgerlichen Gespräch niemand sagen, deren Ehepartner verloren haben, ja, das ist die Folge des Sündenfalls. Würde ich nicht machen. Muss man ein bisschen die Lage verstehen von der Person, sich da reinversetzen, mitleiden. Aber theologisch, biblisch, der Wahrheit entsprechend ist es so. Letztendlich ist der Tod, auch der leibliche Tod, die Konsequenz des Sündenfalls. Nur gut, dass wir Jesus haben. Jesus, der uns einen Weg zur Umkehr ermöglicht. Eine Frau, die abgetrieben hat und es belastet sie jahrzehntelang, hat große Schuld auf sich geladen und sie sagt, boah, ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen. Sie kann Vergebung erfahren von Jesus Christus. Und jeder von uns hat Dreck im Stecken. Jeder hat seinen Rucksack, wo irgendwas drin ist, was verborgen ist, wo uns plagt, wo wir sagen, oh Gott, so kann ich doch nicht zu dir kommen. Gott sagt, ja, theoretisch nicht, aber Jesus Christus macht es möglich. Ich möchte zum Schluss das kurz erklären. Wir sind dort verblieben bei diesem Vers, haben nicht alles behandelt. Das ist die Situation des Menschen, getrennt von Gott. Adam und Eva, getrennt von Gott. Wir, getrennt von Gott. Und Gott wird jetzt selber aktiv. Da ist ein kleines Aber, das macht einen riesen Unterschied, wenn es auf der einen Seite schlechte Nachricht ist, auf der Seite, und dann kommt ein Aber, dann kommt wohl gute Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Gott selber wird aktiv, indem er uns beschenkt. Da heißt es, die Gabe. Gabe ist ja nichts anderes wie ein Geschenk. Und wenn die richtige Motivation hinterm Geschenk ist, ich weiß, beim Kindergeburtstag, der hat mir was geschenkt, dann muss ich dem auch was schenken. Oma und Opa, wenn sie ihren Enkelkindern was schenken, die müssen das nicht. Die wollen's. Warum? Warum schenken wir? Es macht Freude, macht Spaß. Liebe, Dankeschön. Dankeschön. Ja, Gott will uns ein Geschenk machen, weil er jeden einzelnen Menschen liebt. Und das Geschenk ist genau das Gegenteil von dem Tod, die ewige Trennung von Gott. Er will uns ewiges Leben, also ewige Gemeinschaft mit ihm schenken. Und die Bibel hat auch dafür ein tolles Wort, Himmel. Das ist der Himmel, Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben. Und Gott hat jetzt ein Problem. Auf der einen Seite seine Gerechtigkeit, er sagt, boah, wenn der Mensch sündigt, hat er einen Tod verdient. Auf der anderen Seite, ich liebe den Menschen so sehr, ich will ihn retten. Der Mensch kann selber versuchen, er schafft es nicht. So ist meinem Leben, ich gebe es zu. Ist aus 2011, aber es handelt sich nicht um den letzten Strafzettel. Es fängt sehr positiv an. Sehr geehrter Herr König, oh cool. Ihnen wird zur Last gelegt. Oh. Ich habe eine Ordnungswidrigkeit begangen. Ich bin innerhalb einer Ortschaft 6 Kilometer zu schnell gefahren. Beweismittel. Radar Multanova 6F mit Frontfoto. Und es gab Zeugen, das Messpersonal der Bußgeldstelle. Jetzt nehmen wir an, die hätten mich sofort rausgezogen, die haben mir einen Strafzettel zugeschickt. Aber nehmen wir an, sie hätten mich sofort rausgezogen. Scheibe runtergekurbelt. Ja, guten Tag. Ich hätte gern Fahrzeugschein und Personalausweis. Okay. Bitte schön, mein Fahrzeugschein. Ah, Herr König. Ja. Mhm. Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben. Ja, ich kann es mir denken. Ja, Sie sind zu schnell gefahren. Und das bedarf einer Strafe. 15 Euro. Das war noch günstig. Ich habe auch teure bekommen. Und ich versuche mich natürlich als Missionar rauszureden, weil ich die 15 Euro nicht zahlen will. Ich sage, oh, ich bin gerade auf dem Weg zum Konfirmandenwochenende. Und das war tatsächlich so. Ich war auf dem Weg zum Konfirmandenwochenende. Und er sagt, der Polizist, oh super. Cooles Anliegen. Mein Sohn ist auch Konfirmand und die Konfirmandenfreizeit, das hat ihm so gut getan. Und dann sagt er mit zu mir, aber trotzdem 15 Euro. Und ich verklicke ihm, sage, ich bin im christlichen Dienst, ich verdiene nicht so viel und können wir das reduzieren irgendwie? Er sagt, nein, die Strafe haben sie begangen, es gibt Beweise, 15 Euro. Nehmen wir an, mein bester Freund sitzt neben mir. Der macht nur so, oh, Fremdschämen. Irgendwann wird es ihm zu dumm. Zückt seinen Geldbeutel, holt 15 Euro raus, hält sie dem Polizisten hin. Was sagt der Polizist wohl? Du bist noch nie geblitzt worden. Was sagt der Polizist? Danke. Jemand hat die Strafe bezahlt. Guter Freund. Und wahrscheinlich sagt der Polizist noch zu mir und sagt, fahren Sie in Zukunft bitte langsamer. Und es ist toll, dass Sie so einen guten Freund haben, der für Sie eintritt, aber fahren Sie bitte langsamer. Wie gesagt, ich habe in der Zwischenzeit schon ein paar. Aber das ist das Dilemma, wo Gott drin ist. Auf der einen Seite ist er gerecht, der Sünde sollte, ist er tot. Da ist eine Strafe für unser Vergehen. Auf der anderen Seite sagt er, oh, ich habe den so lieb. Ich will ihn retten. Ich will Gemeinschaft mit ihm haben. Und Gott sagt, ja, Jesus Christus ist die Antwort. Erste Antwort. Er hat sein Leben gegeben. Er ist an meiner Stelle gestorben, obwohl er ohne Sünde war. Er hätte den Tod absolut gar nicht verdient gehabt. Aber er hat gesagt, ich bin bereit, für die Sünde der Menschen zu sterben. Aus Liebe. Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott erweist aber seine Liebe zu uns Menschen darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und jetzt kann ich wieder Gemeinschaft mit Gott haben, wenn ich an diesen Jesus glaube. Oh, Entschuldigung, eine Sache noch, da ist noch ein Wort drin, Herr. Jesus will nicht nur der Retter sein, auch das will er sein. Wir haben es ja im Wochenvers, glaube ich, gehört und im Kinderlied gesungen. Das will er schon sein, aber er will auch der Herr sein, der Herr meines Lebens. Er will sagen, wo es lang geht. Er will am Steuer sitzen, er will der Mittelpunkt sein. Er will meinen Geist durch seinen Geist bestimmen, sagen, tu was Gutes. Kriege ich nur durch Jesus hin. Und das hat Jesus gemacht. Für dich, für mich. Und jetzt ist die Frage zum Schluss, wo stehe ich? Auf welcher Seite stehe ich? Stehe ich da links, wo Hani und Nani stehen? Also die drei Gestalten? Oder bin ich schon da drüben? Durch meinen Glauben in Jesus Christus. Das ist das Angebot, das Gott macht. Wir haben viele Fake News. Der Satan versucht uns immer wieder was einzureden. Und wir haben uns ursprünglich fürs Falsche entschieden. Aber wir können uns jetzt für Jesus entscheiden. Leben in Gemeinschaft mit Gott zu haben. Den Sinn des Lebens zu finden. Vergebung der Sünden, all meiner Schuld zu erleben. Ein ewiges Leben zu haben, zu wissen, mein Tod, das ist nur ein Doppelpunkt. Übrigens, wisst ihr schon, was an eurer Beerdigung gesungen wird? Macht euch mal Gedanken. Ich habe ein Lied, wo ich mir schon sicher bin, das wird an meiner Beerdigung gesungen. Jesus ist kommen. Und da gibt es eine Liedstrophe. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Das hat Jesus mit mir gemacht. Und ich weiß, auch wenn ich mal sterben werde, er wird mich nicht aus der Gemeinschaft mit Jesus rausreißen können. Das wünsche ich dir auch. Vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich weiß, hier sitzen viele fromme Leute. Leute, die schon längst eine Entscheidung von Jesus getroffen haben. Auch vielleicht ist der eine oder andere da, der noch nie diesen Schritt auf Jesus zugemacht hat. Du kannst es ganz einfach tun, indem du ein Gebet sprichst und sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich kenne meine Schuld. Das plagt mich. Und ich weiß, dass diese Schuld mich von dir trennt. Ich will das weghaben. Und ich danke dir, dass du für meine Schuld, für meine Sünde gestorben bist. Und das möchte ich jetzt so annehmen. Und ich möchte, dass du ab jetzt der Herr meines Lebens bist, vorangehst und mir zeigst, wie ich leben kann, sodass es dich ehrt. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die gute Nachricht. Ich danke dir, dass du in deinem Sohn Jesus Christus uns diese Rückkehr ermöglicht hast, dass wir wieder Gemeinschaft haben dürfen mit dir, dass wir nicht mehr länger unter dieser Schuld, unter dieser Sünde, unter diesen Fake News leben müssen, dass wir nicht mehr geknechtet sind, sondern frei sind in dir. Danke, Herr, dass wir das nicht selber können, sondern dass du das für uns gemacht hast, weil du uns lieb hast. Ich möchte dich bitten für denjenigen, der vielleicht hier so noch nie diese Entscheidung getroffen hat, dass sie den Mut haben zu sagen, ja, Jesus, sei du mein Erlöser, sei du mein Herr. Amen.